Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Mein Thema ist heute, wie und warum sich das globale Kapital zum Feudalkapitalismus entwickelt hat. Wenn wir der allgemeinen Stimmung, wie sie derzeit von einem großen Teil der Politik, der Medien und der Presse aufbereitet wird, nachgehen, dann stellt sich uns die Welt ziemlich absurd dar. Da war mal eine Krise, erst eine Finanzkrise und dann eine Wirtschaftskrise und dann eine Währungskrise. Wegen der Finanzkrise wurden Staatsbürgschaften in bisher nie dagewesenem Ausmaß an Banken vergeben und die deutsche Staatsverschuldung auf das Höchstmaß von 1.700 Milliarden Euro getrieben. Aber immerhin seien nun fast alle Banken gerettet und mit bester Bonität ausgestattet, weil nun die schlechten Kredite in Bad Banks abgeschoben, also irgendwie so gut wie weg sind. Wegen der Wirtschaftskrise wurden zwar Abwrackprämien an die Automobilindustrie bezahlt, die den Inlandsmarkt ins Trudeln gebracht hatten und die kleineren Händler wegen Nachfrageverlust in den Ruin stürzten, aber gerade das hätte diese Industrie vor dem Zusammenbruch bewahrt und die Weltmarktposition Deutschlands gestärkt, zumindest die auf dem Exportmarkt, versteht sich. Und schließlich sei nun die Währungskrise mit einer Blindbürgschaft der EU-Staaten für eine Wertgarantie des Euro für die Zahlungsfähigkeit aller beteiligten Staaten wiederhergestellt. Die allerdings waren verpflichtet worden, Sparpakete bis zur Bewegungslosigkeit zu schnüren, ihre Sozialhaushalte bis zum rein physischen Selbsterhalt abzusenken und auch ohne eine wirkliche Perspektive für ihr Land weiterzuwirtschaften. Aber jetzt sei eben alles wieder gut, weil sich die aktuelle Auftragslage der Exportnation Deutschland wieder gebessert hätte, weil man gerade wieder eine gute Auslandsnachfrage nach Autos, Flugzeugen und Militärtechnologie aus Deutschland hat, eben weil der Euro wegen der Eurokrise gerade mal billig war. Und das wird jetzt von der Politik und den Medien in die allgemeine Verheißung neuer volkswirtschaftlicher Impulse gehoben, als ob es die Probleme alle nicht mehr gäbe. Die Probleme mit dem Sparpaket, den Schulden, dem Sozialabbau, der Billiglöhne, der Versorgungsdefizite für Bildung und Gesundheit, die immer noch hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Es wird der Anschein einer staatstragenden theoretischen Autorität für politische Handlungsfähigkeit vorgekehrt. Das sogenannte Deficit Spending habe wieder mal geklappt. Der Staat verschulde sich eben nur, damit es mit der Wirtschaft wieder aufwärts geht. Und dann herrsche wieder der gewohnte Wohlstand einer Exportnation, welche die ganze Welt beliefert. Das kann der sogenannte kleine Mann und die durchschnittliche deutsche Hausfrau nun doch nicht mehr so ganz begreifen, wo sie gerade doch noch von Merkel und Schäuble angehalten worden waren, die Verschuldung des Staats mal wie eine Verschuldung ihres Haushalts anzusehen und die deshalb auch weiterhin sparen sollen. Verschuldung nämlich sei jetzt etwas ganz anderes und habe mit Sparen gar nichts zu tun, wenn sie das System betrifft, wenn die Banken gerettet werden und Geld verfügbar gemacht wird. Es wird ihnen nun beigebracht, dass Geld für die es verwertenden Kreditnehmer zur Vermehrung nötig ist, während es für die Durchschnitts- und Sozialhaushalte an Wert verlieren muss. Das große Geld würde auf diese Weise das System retten, während das kleine knapp bleiben müsse. Das treibe die Wirtschaft wieder an wie eine Energiespritze, erstmal die Arbeit und später dann den Konsum. Und aus den Profiten durch die Investitionen zahle man die Schulden zurück. Seltsam ist allerdings, dass diese Energiespritze nicht zuallererst zur Gewinnung von einer Energie taugen soll, die zur Reduktion der Klimakiller nötig wäre, zum Beispiel Wind- und Sonnenenergie, deren Notwendigkeit für eine Klimabesserung doch allgemein bewiesen ist und die auch auf Dauer unabhängig macht von Erdöl und Verbrennungsmotoren und Turbinen. Man propagiert jetzt lieber wieder die Verlängerung von Atomlaufzeiten, verbunden mit Milliardenabgaben an den Staat, für die durch seine Gesetzesänderung verlängerte Nutzungszeit einer von den meisten Bürgern abgelehnten, gefährlichen Energiewirtschaft. Ein Geschäft mit dem Tod. Aber damit ist leichter und vor allem schneller Geld zu machen, als mit Investitionen, die für die Zukunft der Menschen wichtig wären. Verbesserungen des Lebensstandards sind jetzt nicht so lukrativ und Zukunft ist jetzt auch nicht mehr so gefragt. Investitionen in aufwendige Erneuerungen des Eigenbedarfs und der Infrastrukturen bringen es nämlich mit sich, dass deren Erträge weitaus langwieriger zu kalkulieren sind als die Profite aus vorhandenen Anlagen, besonders aus denen der Atomindustrie, wenn man mal von all dem absieht, was ihre Sicherheit, ihre Entsorgung und ihr Rückbau kostet. Das muss man jetzt einfach hinnehmen. Längst steht der Mechanismus einer schnellen Kapitalverwertung mit hohem Kapitalumschlag dem wirklichen Fortschritt durch Technologie im Weg. Investitionen lohnen sich nicht mehr so zeitig, wie es nötig ist für eine sich auf dem Finanzmarkt lohnende Umsatzgeschwindigkeit des Kapitalhandels. Durch Investitionen verliert Geld daher eher den Wert, den es durch Spekulation erzielen kann, und sei es nur die Spekulation auf die Kreditverwertung und Staatsverschuldung. Das Geschäft machen vor allem die Anleger von Schuldverpflichtungen, also Banken und Aktionäre. Dazu ist allerdings auch billiges Geld nötig, weil nur dieses frisches Geld aus der Verwertung von Arbeit ziehen kann. Es geht um Geld, das Geld zieht, Geld, das weniger an die Risiken des Produktabsatzes gebunden ist und dennoch der Subsistenz der Menschen so weit entzogen werden kann, wie überhaupt nur möglich. Das Geld der Banken wird aus dem Geldversorgungspool der Zentralbanken zu einem minimalen Zinssatz von um die 1% erworben und den Investoren zu 4-10% weitergereicht, so dass diese in der Verwertung mindestens 15-20% Profit machen müssen, um auf den Finanzmärkten sicheren Gewinn zu verheißen, wenn sie denn überhaupt auf den Warenmärkten das Glück haben sollten, dass ihre Produkte auch in entsprechender Masse abgekauft werden. Das Dumme ist, dass sich Investitionen nur noch mit immer größer werdendem Risiko lohnen können. Die Verwertung der Produktmasse wird zunehmend zum Hemmschuh der eingesetzten Wertmasse in die Produktion. Investitionen lohnen sich eher auf den Finanzmärkten, die von der Konkurrenz der Massenproduktionen zehren und auch von ihrem Verfall, dem Rückgang der Löhne und Sozialrücklagen. Und wenn sich Investitionen in die sogenannte Realwirtschaft nicht mehr so richtig, nicht schnell genug rentieren, dann kommt die Last der Vergangenheit zum Tragen. Die Einnahmen des Staats aus Steuern und Sozialabgaben werden immer geringer und die Staatsverschuldung übersteigt die Grenzwerte ihrer Liquidität und muss bedient werden. Derzeit mit erstmal 80 Milliarden Euro in 4 Jahren, mit dem sogenannten Sparpaket eben. Bleibt allerdings ein Rest von 1.620 Milliarden Euro Schuldverschreibung, mal ganz abgesehen davon, dass dann auch keine Neuverschuldung aufgenommen werden dürfte, was lange nicht mehr möglich war und dass in Deutschland zudem derzeit 69 Milliarden Euro jährlich für Zinsen bezahlt werden. Wie soll das alles gehen? Bei dieser Sachlage, wenn man sie als solche wahrnimmt und für maßgeblich hält, ist es doch eigentlich logisch, dass man staatlicherseits lieber weiter auf alte Technik setzt, besonders auf Atomkraft, die alleine 280 Milliarden Euro Profit macht, wenn sie 20 Jahre weiterläuft. Wer diese Staatsverschuldung anerkennt und damit argumentiert, der betreibt ein russisches Roulette mit dem Leben schlechthin und dem der nachkommenden Generationen.
Oh, the shark babe has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner, could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. 5 will get you 10, old Mackey's back in town. Don't you hear about Louis Miller? He disappeared, babe. after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a shell. Could it be our boy's done something rash? Yes, a guitar dream. Woo, Miss Lotta Lenya and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town, I said, Jenny Diver, whoa, a guitar dream. Look out to Miss Lotta Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in town.
Man soll sich da nichts mehr vormachen. Die sogenannte Realwirtschaft, das eigentlich bürgerliche Wirtschaften im Verkauf und Kauf von Waren, ist innerhalb eines Landes nicht mehr so lohnend wie die reine Geldwirtschaft. Geld wird immer weniger aus Gütertausch und Investition erzeugt, sondern vor allem durch politische Macht erpresst. Im Gütertausch waren Subjekte eines Handels unterstellt, Händler der einen Ware im Tausch gegen andere Ware, zum Beispiel Wolle gegen Holz, Geld gegen Lebensmittel, Arbeitskraft gegen Geld, Zins gegen Kapital und so weiter. Da war die Preisbildung, zumindest volkswirtschaftlich, noch überschaubar unter gleichem Verhältnis. Alles musste durch menschliche Arbeit mit zeitgemäßen Produktionsmitteln erst erzeugt sein, bevor es auf dem Warenmarkt durch mehr oder weniger politische Preise übereignet werden konnte. Als Wertmaß ist der Preis immer noch durch Arbeit bestimmt, die in jede Ware eingeht. Einfach schon deshalb, weil es das Maß der gesellschaftlichen Vermittlung von Arbeit und Bedürfnissen der Individuen ist. Politisch ist der Preis der Waren aber durch eine Nachfrage bemessen, die von der verfügbaren Geldmenge abhängt, die den Maßstab der Preise ausmacht. Die bürgerliche Ökonomie verbrämt dies zwar als reines Verhältnis von Angebot und Nachfrage, also als Verhältnis aus bloß subjektiven Interessenlagen und Bedürfnissen, doch das ist Unsinn. Jede Bedürftigkeit erstirbt, wo sich Menschen deren Gegenstand nicht leisten können, und jedes Angebot versiegt, wo Arbeit hierfür keinen Sinn macht. Wirtschaft ist objektiv und bezieht sich immer auf den Arbeitsaufwand und die politische Form seiner Rückbeziehung auf die Menschen. So viel Geld du hast, so viel Wert gibst du der Sache zurück. Und so ist es auch allgemein. Wird Geld jenseits der Lebensbedürfnisse und Notwendigkeiten aufgehäuft, so wird es auch für das eingesetzt, was es als Geld nur bringen kann, mehr Geld. Schon in der bürgerlichen Gesellschaft also trennen sich die realwirtschaftlichen Beziehungen von Kauf und Verkauf der Erzeugnisse von den politischen der Geldwirtschaft. Und es verselbstständigt sich dieses zu einer reinen Macht des verfügbaren, des zirkulierenden Kapitals. Rein politische Macht hat Geld schon dort, wo es das allgemeine Lebensverhältnis der Menschen vermittelt. Man tauscht die Dinge des Lebens im Recht des allgemeinen Geldbesitzes, zum Beispiel das Recht zu arbeiten, zu wohnen, zu telefonieren und so weiter. Im Prinzip ist das nur der ideelle Bestandteil des Warenhandels, denn die Güter müssen erstmal reell vorhanden sein, um getauscht werden zu können. Aber während auf den Warenmärkten einerseits Gebrauchsgüter für Menschen ausgetauscht werden, stellt das Recht für sich die reine Bedingung der Eigentumsform dar, das Recht auf private Aneignung und Nutzung gesellschaftlich vorhandener Waren. Eine Arbeitskraft, die als Produktivkraft und angeeignete Ware mehr erzeugt, als sie zum Leben und Arbeiten braucht, bildet Mehrwert, der ihr mit dem Nutzungsrecht des Kapitals auf Verwertung der Arbeitskraft entzogen wird. Eine Wohnung, deren Errichtung längst amortisiert ist, ist eigentlich kein Gut mehr, sondern bloßer Besitz, wirkt auf den Bewohner nur mehr als Verfügungsmacht, wenn er sie nicht besitzt. Ganz einfach, weil er ohne sie nicht leben kann. Die Miete, die er zahlt, gilt als Grundrente für den Empfänger, als Verkehrswert, den die Wohnung unter gegebenen Bedingungen bekommen hat, nicht durch die Leistungen des Besitzers, sondern durch die gesellschaftliche Entwicklung des Bodens, auf dem sie steht, durch ihre gewerbliche oder verkehrstechnische Anbindung, ihrem sozialen und kulturellen Status und so weiter. Die private Verfügung über gesellschaftlich gebildeten Reichtum ist nicht nur Bedingung der Ausbeutung von Menschen, sondern zugleich auch Resultat ihres Machtverhältnisses, ist eine sich selbst potenzierende Macht. Das ist schon lange so, seit es die bürgerliche Gesellschaft, also den Kapitalismus, gibt. Dass diese Wirtschaftsform mit dem Verhältnis von Kauf und Verkauf der Produkte so ihre Probleme hat, das wissen ja auch die bürgerlichen Ökonomen. Man spricht dort von Absatzkrisen oder von Finanzkrisen oder von Wirtschaftskrisen, an denen sich die Widersprüche zwischen Verwertungsrate und Profitrealisation zeigen. Eine Gegensteuerung durch Manipulation der Geldmengen der Zentralbanken sollen solche Krisen in den Griff bekommen. Aber der Wurm sitzt tiefer. Die Gesamtmasse des im Lauf der Zeit produzierten Warenkapitals kann real nur durch die Gesamtmasse der in selber Zeit gezahlten Löhne und Gehälter und Investitionen finanziert werden. Der Mehrwert, den die Arbeitskraft unbezahlt einbringt, lässt sich zwangsläufig nicht in dem Maß unter die Menschen bringen, wie es die Gesamtmasse des produktiven Kapitals nötig hätte, um sich durch seine Profite zu erhalten und gegen Konkurrenz durchzusetzen. Durch seine Krisen ist das Kapital gezwungen, seine Konkurrenz aufzugeben und sich auf dem Finanzmarkt durch Übereignungen mit Wertpapieren anzugleichen oder sich zu monopolisieren. Der Finanzmarkt manipuliert aber keine Geldmengen, sondern deren Anwendungen als eine Art Kreditwirtschaft, welche unmittelbar die Kapitalverwertung bestimmt, sowohl in der Organisation der Arbeit und des Vertriebs als auch in der Ausbeutungsrate, der Mehrwertrate und den Profiten. Von daher hat sich der Finanzmarkt von der konkreten Geldwirtschaft der Nationalbanken, also von der Warendeckung überhaupt, in dem Maß abgelöst, wie die Masse der dort ausgehandelten Geldwerte sich über das zirkulierende Warenkapital hinaus entwickelt. Die dem Finanzkapital hierfür nötigen Kapitalumschläge lassen sich nicht mehr in reellem Geld darstellen. Die von ihnen in Beziehung gebrachten Wertmassen sind zu groß geworden, als dass sie in Gold oder anderen reellen Arbeitsprodukten frei austauschbar bleiben konnten. In den 70er Jahren wurden daher die Verträge von Bretton Woods, die noch eine Relation von Geld und Warenkapital garantieren sollten, aufgelöst und der Geldmarkt selbst entwickelte sich zu einem von realen Rückbeziehungen frei gewordenen globalen Kapital. Große Teile des Mehrwerts verflüssigten sich in fiktiven Kapital, das sich auf einem selbstständigen Kreditmarkt frei entfalten konnte. Kredite wurden zu einem wesentlichen Bestandteil des Antriebs einer Produktion, die sich hauptsächlich gegen die kapitalimmanenten Produktionsprobleme und Krisen absichern wollte. Durch eine schrankenlose Kreditwirtschaft wollte sich das Kapital frei von seinen Widersprüchen fühlen, diese selbst durch überschüssigen Mehrwert finanzieren, der allerdings nur in der Ausdehnung von Spekulationsblasen sich überhaupt halten konnte, eben weil er im Großen und Ganzen nach wie vor nicht realisierbar war. Ideologisch war dies aber mit der Theorie des Neoliberalismus unterlegt worden. Diese selbst war nicht der Grund der Globalisierung, aber ihre ideelle Verzauberung. Das gesamte Bankenwesen wurde zunehmend vom Aktienmarkt abhängig und verlor seine Rückversicherungen durch Finanzpolitik und ersetzte sie durch eine Ausbreitung von Kreditsicherheiten durch Kredite. Das ist das inzwischen allgemein wirksame System, das sich letztlich aus der Aufblähung von fiktivem Kapital entwickelt, das Anwendungen vermittelt, bis es wieder als Spekulationsblase zerplatzen muss, sobald die Anwendungen erschöpft waren und mangels realem Wachstum liquidiert werden mussten. Aber in dieser Selbstständigkeit ist das Finanzkapital kaum noch ökonomisch kontrollierbar, sondern wird nur rein statistisch nach Wirkungskurven vergangener Ereignisse und nach der Marktpsychologie des Aktienhandels betrieben. Ratingagenturen haben das Sagen und die Nationalstaaten müssen ihnen gehorchen, weil die Finanzmärkte den Geldverkehr inzwischen überhaupt bestimmen. Das ist die neue Freiheit der Märkte. Es ist die absolute Freiheit der Sachgewalten, der durch sich selbst politische Sachzwang, der sich über die Nationalstaaten erhoben hat, weil sie ihm gehorchen müssen, um ihr Kapital überhaupt einsetzbar zu halten. Ihm muss alles gehorchen, die Menschen, die Staaten, Regionen und Kommunen. Die Politik selbst wird zur Vollstreckerin dieser Gewalt. Elitäre Menschen, die oben auf schwimmen wollen und können, betreiben ihr Geschäft. Da genügen relativ wenige, um die ganze Welt zu beherrschen. Der größere Teil der Finanzentscheidungen ist längst von Computern übernommen worden, denn die können die statistischen Daten am besten verfolgen und nach ihren Regeln interpretieren und schließlich auch durch die automatische Disposition von Anlagevermögen umsetzen.
Hier wird irgendwer erzogen, du wirst von oben betrogen und mit Absicht so verbogen, dass du frühzeitig auf deine Träume scheißt. Du übst fleißig, um zu wissen, wie der letzte Winkel Deutschlands heißt. Gehörst irgendwann zu den gelehrteren Menschen, denkst ständig, du musst lernen, statt zu lernen zu denken. Lernst als erstes die Grenzen, aber leider fehlt der zweite Part. Wann es wichtig wird, darauf zu scheißen, hat dir niemand beigebracht. Und da liegt das Problem, sie wollen Niedertracht säen, keinen Widerstand sehen. Und so lernst du, es wäre das Leben der Deutschen, sich leise und bescheiden allen Regeln zu beugen. Und so gehen die Leute in ihre Bildungsanstalten, so kann man gut ihre Gedanken von den Willen fernhalten, die wenig Menschen haben und viele eben nicht. Und wir reden nicht davon, was im Grund vielleicht dagegen spricht, denn Schuften ist erlaubt, aber Denken verboten. Guckt Deutschland an, hier ist Denken verboten, sie wollen Arbeitsdrohnen haben, Denken verboten, ob über Trends oder Drogen, Denken verboten. Du hast Träume von einem besseren Leben, dass die Menschen sich wie Brüder oder Schwestern benehmen, statt sich den Stress hier zu geben und an den Fesseln zu kleben, mit mehr Festivitäten einfach lässiger zu leben. Aber scheiße, so läuft es hier nicht, weil du schon mit 7 Jahren erste Zeugnisse kriegst. Konsequenz ganz einfach, die Leute haben Schiss, denken nur noch an das Morgen, lassen das Heute im Stich. Und die Sorgen häufen sich um Job oder Rente, du triffst auf der Straße mehr und mehr betroffene Menschen. An die Opfer zu denken hat oftmals Konsequenzen, du hoffst durchzurutschen, statt mit Hoffnung zu kämpfen. Wolltest mal Musik machen, um Schlagerstars zu killen, jetzt machst du eine Ausbildung zum Lagerfachgehilfen, bist zu panisch um zu chillen. Das Leben ist weg und du verlierst vor dir selbst schon jeden Respekt. Denn Schuften ist erlaubt, aber Träumen verboten. Guck Deutschland an, hier ist Träumen verboten. Sie wollen Arbeitsdrohnen haben, Träumen verboten. Wir stehen an Zäunen wie Idioten, Träumen verboten. Wenn wir es schaffen, dass wir uns auf der Straße begegnen, nicht mehr dreimal überlegen, eine Party zu geben, Solidarität erleben und selber welche leisten, es ein klein wenig schaffen, auf die Logik dieser Welt zu scheißen, selbst was reißen und dabei auch an andere glauben, auf unsere Kraft vertrauen, es schaffen aufzubauen, auszubrechen, brechen, brechen, aus dem normativen einheitsfreien Reime schreiben, die trotz oder wegen ihrer Einfachheit ansetzen, an den Gedanken der Menschen, um an Arbeit oder Lebensraum die Schranken zu bekämpfen. Und wenn du deine Nachbarn und all deine Kollegen kennst, hast du angefangen zu kämpfen für das, was man wirklich Leben nennt. Und dann ist Denken erlaubt und wir treffen uns wieder als eine kämpfende Crowd. Und dann ist Träumen erlaubt, löschen den Müll aus unseren Köpfen und räumen drin auf.
Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen.
Die bürgerliche Gesellschaft ist ursprünglich das Gesellschaftssystem von Wirtschaftskreisläufen, die über den Warenverkehr geregelt werden, die also die ganze Vermittlung von Produktion und Konsumtion unter gleichem Recht auf Privateigentum, also in einem gleichen politischen Rahmen vollziehen, ideell und reell. Die politische Macht des Bürgertums besteht aber nur so lange, wie die Warenverhältnisse sich auch ökonomisch und politisch realisieren, wie weit sich also Einkauf und Verkauf von Gütern zumindest wertmäßig die Ware halten, sich Geld durch Ware und Ware durch Geld gleichwertig verhalten. Ein Vorschuss von Geld rentiert sich dadurch, dass verausgabtes Geld zurückfließt und Wertwachstum als ein Mehr von Ware und Geld ermöglicht. Weil dieses Wachstum zunächst auch als Mehrprodukt existiert, also auf einer Erhöhung des bürgerlichen Lebensstandards, wird es eben als Wirtschaftswachstum verstanden, auch wenn sich dieses nur als Wachstum des Kapitals erweist. Doch das Warenkapital selbst bringt es mit sich, dass der Mehrwert darin, Geld werde zu einer eigenständigen Macht verfestigt, die sich durch den Kapitalumschlag erst herausstellt, durch die Verfügung über Material, das selbst keinen Wert mehr hat, aber wertbildend wirksam ist. Die bürgerliche Gesellschaft bringt die Finanzmärkte hervor, die sich zunehmend bestimmend zu ihrem Warenkapital verhalten müssen, um ihre Verfügungsgewalt zu fixieren und zu erweitern. Die Globalisierung des Kapitals beruht auf dem Wachstum von Geldmengen, welche vorwiegend ein Wertwachstum darstellen, das sich aus der politischen Macht des Geldbestands ergibt. Was sich in diesen Wertmassen aufhäuft, bedrängt aber zugleich die Möglichkeit ihrer Realisierung. Das ist der Grund des bürgerlichen Verwertungsdilemmas. Die Mehrwertrate, also die Ausbeutungsrate bzw. das Verhältnis von Mehrwert pro Wert der Arbeitskraft, kann auf Dauer in der Kapitalzirkulation keinen adäquaten Preisausdruck in den Profiten finden und lässt die Profitrate, also das Verhältnis des Mehrwerts zum gesamten angewandten Kapital, sinken. Die Kosten der Produktion, also Löhne und Anlagen, müssen immer extremer gedrosselt werden, um den Wert einer technologisch effektivierten Arbeit überhaupt realisieren zu können. Weil sich die Produktivität der Arbeitskraft während der Dauer ihrer Anwendung vervielfacht hat, Maschinenarbeit selbst aber keinen Wert bilden kann, können diese Wertmengen auf Dauer nicht mehr real gedeckt werden. Weil also die Arbeit pro Arbeitskraft, die alleine dauerhaft Wert darstellt, durch Maschinenarbeit, die als weit geringerer Wert in das Produkt im Maß des Maschinenverschleißes eingeht, pro Produkt immer weniger, der Wert der einzelnen Produkte also immer geringer wird, kann dies zunächst nur durch Vermassung der Produktion überhaupt ausgeglichen werden. Es ist grotesk. Mit wachsender Produktivität, also mit dem Schwinden des Aufwands an menschlicher Arbeitskraft, schwindet die reale Wertdeckung immer mehr. Aber weil Wirtschaftswachstum vom Wertwachstum bestimmt ist, kommt es für die Menschen zur Katastrophe. Weil eben letztlich lediglich die politische Macht des Geldbestands noch Wertwachstum durch intensivierte Ausbeutung betreiben kann, wird Finanzkapital zum Kampfstoff gegen Mensch und Natur. Es ist der methodische Irrsinn des Wertwachstums, das wirkliches Wirtschaftswachstum, also die Effektivierung der Arbeit und die Reduzierung ihres Aufwands, was ja eigentlich eine Bereicherung der Menschen darstellt, nach den Aufstiegsphasen des Kapitalismus wieder zerstört wird, weil dessen gesellschaftlicher Nutzen den Interessen der Kapitalverwertung zuwiderläuft. Dieses Verwertungsdilemma ist schon alt und hat schon immer die Krisen des Kapitalismus verursacht und auch Kriege evoziiert. Es hat sich aber weiterhin totalisiert, je ausgedehnter das Finanzkapital damit spekuliert, die Finanzblasen des fiktiven Kapitals ausdehnt und durch Verluste in der Realwirtschaft, durch den Niedergang von mittleren und kleineren Betrieben finanziert. Auf den Finanzmärkten kommt es daher auch immer wieder zu einer Entwertung der dort gehandelten Wertpapiere und Kredite für Investitionen, und die Aufwertung von Wertpapieren für Rohstoff- und Finanzgeschäfte kehrt die Verluste der Spekulation auf Investitionen in Gewinne der Banken und Versicherungen. Dass zunehmend die reale Deckung fällt, das zeigt sich dann irgendwann auch in der Realität. Unternehmen gehen nicht mehr pleite, weil ihre Aufträge fehlen und die Umsätze versiegen, sondern weil ihre Wertdispositionen aktuell kaputt gegangen sind, das Zutrauen auf ihr weitergehendes Wachstum geschwunden ist. Das Gieren auf Wertschwankungen lebt nicht mehr vom Wert, sondern von den Wertdifferenzen, von dem, was nur deshalb entwertet wird, weil sein Wert gerade nicht Oberkante hat. Der Finanzmarkt treibt die Kanten der Verwertung ins Absurde und zehrt nur mehr von den vorhandenen Substanzen, also von den Lebensverhältnissen selbst, den Menschen, der Natur, Infrastruktur und der sich vertiefenden Not und dem Elend. Inzwischen ist im großen Ganzen der groteske Widersinn nun auch auf den Finanzmärkten selbst zutage getreten. Der Widerspruch von Investitionen und Geldverwertung wird zu einem ausgedehnten Unvermögen reeller Produktion. Um als produktives Kapital in der Konkurrenz zu überleben, muss das Einzelkapital immer möglichst viel unbezahlte Arbeit aus den Menschen auspressen, möglichst billige Löhne bezahlen, um seine Produkte auch möglichst billig mit möglichst hohem Profit zu verkaufen. Nur hierdurch lindert sich sein Produktionsrisiko und lohnen sich seine Investitionen. Um seinen Absatzwert aber auch möglichst sicher zu realisieren, muss es seine Absatzmärkte erweitern und zugleich seinen Arbeitsmarkt einengen. Es kann diesen Widerspruch nur durch eine große Geldmenge in Schach halten, sein Risiko selbst durch Spekulation nur mindern. Aber gerade hierdurch potenziert es sein Risiko, weil es sein eigener Gegner wird, sich selbst zum Knecht des Finanzmarkts macht. Die durch Produktionspotenzen zunächst wie von selbst bestärkte Macht des produktiven Kapitals reicht irgendwann nicht mehr hin, um seinen Geldwert zu erhalten und seine Kapitalwerte zu decken, je mehr sie am Finanzkapital und dem damit betriebenen Kreditsystem beteiligt sind. Es reicht nicht mehr aus, einen Vorschuss zur eigenen Entwicklung, zur Selbstbestärkung des Kapitals rentabel einzusetzen. Und das heißt, das produktive Kapital verliert die Grundlagen seiner Wertverwertung durch die Werte, die es veräußert hat. Investitionen machen Verluste, wenn der durch sie betriebene Fortschritt an Wert verliert, wenn also menschliche Arbeit dadurch gemindert wird und die Grenzen der Ausbeutung von Menschen erreicht ist und sich der Markt nicht entsprechend ausdehnen kann, oder andersrum formuliert, durch den Fortschritt produktiver Intelligenz, der die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft immer minderwertiger und damit unsinniger macht, wird Kapital tendenziell hinfällig. Aber durch den inneren Trieb seines Wertwachstums wird Kapitalismus pervers. Der Kapitalismus ist heute zur Gesellschaftsform einer höchst unwirtschaftlichen Produktionsweise geworden, die drauf und dran ist, nicht nur die Absurdität ihrer Form zu verewigen, sondern auch die Lebenssubstanzen der ganzen Menschheit aufzuzehren.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Runter mit den Niedriglöhnen, Rente mit 90, nie wieder Sozialstaat und ein dreifach hoch der 80-Stunden-Woche.
Ich will den Kapitalismus lieben.
Ihr seid schließlich Deutschland.
Ich will und kann es nicht. Und das wird so weitergehen, bis einer von uns zusammenbricht.
Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Ich will den Kapitalismus lieben, aber ich schaffe es einfach nicht.
Die Bedingung der Warenwirtschaft in den Ursprüngen der bürgerlichen Gesellschaft war der Selbsterhalt und die Fortentwicklung eines bestimmten Lebensstandards, wie er über das variable Kapital, also durch ein Mindestmaß an Lohn und Unterhalt, vermittelt wurde, das durch die Verwertungsinteresse des Kapitals noch gewahrt bleiben musste. Inzwischen geht es um die Verwertung des Lebensstandards selbst, um seine Übereignung an das Finanzkapital, das die Krisen des Kapitals erzeugt hatte und nun als Finanzier ihrer Schulden fungiert. Es beliefert jetzt den Staat mit dem Kapital, das eigentlich nur fiktiv war, und macht ihn zu seinem perpetuierlichen Schuldner. Es ist nun Geld, das aus dem Himmel fällt, und das müssen die Steuern und Sozialabgaben, die der Staat kassiert, erden. Der Staat wird eine politische Macht des Schuldeneintreibers für Forderungen, denen sich die Nationalstaaten inzwischen beugen müssen, während die Unkosten, die damit finanzierbar wurden, mehr oder weniger durch den Gläubiger selbst verursacht waren. Das heißt, weil sich die produktive Wertbildung immer weniger rentiert, müssen die Arbeitsleute, die ihr dienstbar sein müssen, zugleich dafür aufkommen, dass der Staat die Verluste hieraus kompensieren muss. Anteile ihrer Löhne, also des variablen Kapitals, fließen zurück in die Finanzwirtschaft. Und die Staatsverschuldung, die sich aus der Drosselung des allgemeinen Lebensstandards, also des variablen Kapitals, ergibt, wird zum Hauptantrieb einer Ausbeutung von Mensch und Natur, die sich nur noch aus der Tatsache staatsbürgerlicher Abhängigkeit, also aus der nationalpolitischen Verfügung über Land und Grund und Boden, begründet. Es wird also letztlich der Staat als Grundbesitzer eingesetzt und die Grundrendite totalisiert und die Nationalstaaten vollständig an die Leine eines nur noch sich selbst bestimmenden Finanzkapitals gekettet, das hieraus seine Sicherheiten bezieht. Die verschuldeten Staaten werden gezwungen, die Menschen, die sozusagen auf ihrem Grund und Boden leben, auszupressen, um den Finanzmarkt und seine Nieten zu finanzieren. Staatsverschuldung wird zum Prinzip des Ratings vom Wertwachstum, und das ist das Rating zur verbliebenen Wertsubstanz von Mensch und Natur, über welche die Nationalstaaten nun ihre Garantien, ihre Bürgschaften begründen. Sie sind damit selbst gegen ihre Bevölkerung bestimmt, ihre sogenannte Demokratie ist zu deren Verhöhnung verkommen. Täuschung über die wirkliche Lage der Menschen wird unmittelbar verwertbar und bis zur Selbsttäuschung getrieben. Werbeindustrie, Entertainment und Kultureliten betreiben die politische Kultur einer Scheingesellschaft, einer Gesellschaft der totalen Individuation gesellschaftlicher Beziehungen, der Vereinseitigung menschlicher Verhältnisse, zum Verhalten sich selbst verwirklichender Persönlichkeiten im Menschenpark einer Erlebniskultur. Zumindest so weit, wie diese Selbsttäuschung gelingt, so weit eben wie eine Eventkultur Erlebnissucht befriedet und damit gesellschaftliche Verödung kompensiert, kann vielleicht noch Ausbeutung bis zu einem gewissen Grad erträglich werden, eben als konsequente Selbstausbeutung. Die bürgerliche Gesellschaft ist aber damit längst am Ende. Aber alle tun noch so, als würde sie nach der Krise einfach wieder so funktionieren, durch eifriges Schuldenabzahlen die Schuld verschwinden und der Staat irgendwann wieder bürgerlichen Wohlstand befördern. Das aber beruht auf einem allgemeinen Wunderglauben, denn die Nationen selbst sind auf unabsehbare Zeit zur Ausbeutung ihrer Bürger verpflichtet, weil sie Lebenszusammenhänge erhalten sollen, die ihrer Substanz nach längst keine mehr sind und deshalb auch nur noch durch Geld gehalten werden können. Schuldentilgung ist die allgemeine Bürgerpflicht, deren Eintreibung der Nationalstaat zu gewährleisten hat und das Ganze dann Sparpaket nennt. Das ist der neue Modus der Ausbeutung.
Ungeniert werden wieder einmal Scheine verbrannt, damit sich ganz ungestört in Heiligendamm mächtige Menschen mit Millionen Leichen im Schrank, die der Arbeit von Milliarden ihren Reichtum verdanken, austauschen, Visionen zum Besten ausrauben und der dritten Welt alle Bodenschätze aufsaugen. Und weil sie wissen, dass wir natürlich auftauchen, überaus stabile Stahlgerüste aufbauen, drumherum Korps, die notfalls einfach draufhauen. Ohne Schutz können sie sich nicht mehr raustrauen, weil sie wissen, dass die Leute sie hassen und langsam aber sicher die Bedeutung erfassen. G8 ist ein Treffen nur, um Beute zu machen, egal in welche Worte sie es heute verpacken. So remember, wenn hier Banker rumlungern, sie sind reich, weil täglich 40.000 Menschen verhungern. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. An Profit interessiert nur an Menschen nicht. Sie machen konsequent alle Grenzen dicht. Wer bei Treffen plant, wie man Waffen vertickt, weiß ziemlich genau, aus welcher Klasse er ist. Die 3 Milliarden täglich für die Rüstung rausschmeißen, können sich halt kein Gewissen mehr leisten. Es sind beschissene Zeiten, schwer nicht zu begreifen, dass die Wassermassen irgendwann die Küsten erreichen. Dann ist Land unter, von Hamburg bis Kiel. Doch bei Umweltgesetzen kommen die Banken ins Spiel. Denn wer Aktienpakete von Exxon hat, streitet Klimakatastrophen am besten ab. Dann gibt's ein Handshake zwischen Merkel und Bush und danach wird noch stärker vertuscht. Ich kann schon hören, wie sie sich schlapp lachen, weil sie fürs Treffen bei Rostock sogar Stadtkassen platt machen. Wir sind nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen.
Die Politik der Nationalstaaten folgt weltweit den Zwängen, die das Finanzkapital ihnen auferlegt. Die Staaten haben wenig Alternativen, solange sie ihre Industrie und ihr Bankenwesen zur Kapitalverwertung weiterhin über den Finanzmarkt stabilisieren müssen. Er ist der einzige Zuträger großer Wertmassen und daher auch der letztliche Entscheidungsträger politischer Entwicklung und Sicherheit und auch der Hintergrund aller festgehaltenen Werte. Der Topf, in dem Kredite, Renten, Rückversicherung und dergleichen verwertet werden. Der inzwischen preisgekrönte Film Let's Make Money hat es sehr anschaulich gezeigt, wie die Finanzkapitalisten direkt oder indirekt politischen Einfluss auf die ärmeren Länder nehmen, sodass Politik zugunsten ökonomischer Entwicklung für diese Länder praktisch unmöglich geworden ist. Da sie durch Staatsschulden schon lange belastet sind, wird ihnen der Modus der Schuldentilgung diktiert, oft durch Naturalienlieferungen, wenn die Länder über zu wenig Kapital verfügen. Die reichen Länder beteiligen sich über ihre Anteile an der Weltbank an ihrer politischen Macht und unterwerfen sich zugleich den sogenannten Sicherheitsanforderungen eines an und für sich desolaten Weltwährungssystems. Das sind meistens Auflagen, die bestimmte Investments zugunsten weltweiter Spekulationen den Weg bahnen und weitgehend vollständig im Widerspruch zu den Interessen der Bevölkerung stehen. In diesem eben genannten Film wird der ganze Prozess folgendermaßen veranschaulicht.
In den letzten 10, 15 Jahren kam es zu einer dramatischen Verschiebung der Einkommensverteilung durch die Globalisierung. Die Millionen von Arbeitern, Facharbeitern und auch Angestellten sind unter Lohndruck gekommen, konnten ihre normalen Lohnfonds nicht mehr durchsetzen und wurden durch die Globalisierung unter Druck gesetzt, auch zu billigeren Konditionen zu arbeiten, was dazu geführt hat, dass große Einkommensverschiebungen zugunsten des Kapitals stattgefunden haben. Diese große Menge an Geld musste jetzt angelegt werden. Und das hat jetzt letztendlich dazu geführt, dass wir eine dramatische Fehlentwicklung haben und dass es eine neue Industrie gibt, nämlich die Industrie der Finanzdienstleister, der Investmentbanker, der Private Equity Fonds, der Hedgefonds. Diese neue Industrie ist insofern phänomenal, als sie eigentlich sehr viel Geld verdient, aber nicht beim Einsatz ihres eigenen Geldes, sondern sie verdient ihr Geld beim Einsatz von fremdem Geld und bekommt für jeden Euro und für jeden Dollar, den sie investieren, eine Provision.
Provisionen sind der Lohn der Verwertungsindustrie und Inkassogesellschaften. Geld wird durch das Beibringen von Geld gewonnen und vergrößert die Schuld derer, die es aufbringen müssen. Allein dieses Geld macht Politik, indem es entweder von ihren Verhältnissen zehrt oder sie auch direkt umsetzt und bestimmt. Wo Geld die Politik für seine Zwecke bestimmen kann, steht es auch zur Verfügung und Verschuldung wird zur Rechengröße für die Verschuldungsökonomie der Weltökonomen und Ratingagenturen, damit die politische Gewalt auch entsprechend ein- und umgesetzt wird. Wie weit Geld dabei überhaupt noch real ist, wird gleichgültig. Damit werden die Nationalstaaten auf Bündnisse eingeschworen, die nicht mehr der Bevölkerung dienlich sind, sondern dem Verschuldungsprinzip der Kreditwirtschaft selbst. Und dieses Prinzip bewegt sich mit Geldmengen, die sich gegenseitig kreditieren und besichern. Was sie überhaupt real an Wert haben, lässt sich ernsthaft von niemandem mehr darstellen. Es kann nur in den Gehirnen der Ratingbanker gewähnt werden. Das Warnsystem ist inzwischen gigantisch. Weltweit zirkulieren derzeit 600 Billionen Dollar pro Jahr um den Globus, von denen gerade mal 48 Billionen realwirtschaftlich umgesetzt werden, so Professor Gerke in der ARD. Das Finanzsystem ist völlig aus den Fugen. Da fragt sich in dem genannten Film selbst ein Agent des Finanzkapitals:
Warum macht eigentlich niemand etwas, wenn das Finanzsystem so eine Fehlentwicklung genommen hat? Die Frage ist schwer zu beantworten, denn eigentlich leiden viele darunter. Die Volkswirtschaft, es besteht das Risiko, dass wir wieder eine Weltwirtschaftskrise bekommen. Und trotzdem, es passiert nichts, denn jetzt auch ein Jahr nach der Finanzkrise gibt es keine neuen Regulierungen. Es werden also diese Exzesse weiterhin ermöglicht. Im Gegenteil, es ist sogar noch öffentliches Geld in Form von Notenbankengeld dem System zur Verfügung gestellt worden, damit es nicht zusammenbricht. Das heißt, letztendlich wird das Geld der kleinen Leute dazu verwendet, um die Wetten abzusichern, damit die Wettsysteme, also die Spieler, die in dem System spielen, die Zocker könnte man auch sagen, die da herumzocken, auch weiterhin eine Basis haben, nämlich ihre Institute nicht bankrott gehen.
Menschliche Arbeit ist zwar nach wie vor die Grundlage einer jeden Produktion, auch wenn sie hochgradig automatisiert ist. aber die Arbeitskraft hat international ihre soziale Potenz, ihre Wirklichkeit als Produzent und Reproduzent der gesellschaftlichen Verhältnisse verloren, indem sie über die Nationen und Kulturen hinweg separiert und in der Isolation durch bloße Existenzmacht vereinzelt und als gesellschaftliche Macht zerstört ist. In der Vereinzelung ist die Hierarchisierung des Elends für sie selbst nicht mehr so leicht erkennbar. In den Dienstleistungsgesellschaften der reichen Nationen werden die Arbeitskräfte zunehmend als Zahlungsmittel für Staatsschulden und Krisenfinanzierung verwendet, in den armen Ländern zur Versklavung der arbeitenden Menschen getrieben. Während finanzwirtschaftliche, politische und kulturelle Eliten immer ausschweifender finanziert werden, wird das Leben eines immer größer werdenden Bevölkerungsanteils auf das unterste Niveau des Selbsterhalts getrieben. Billiglöhne sind dort fast selbstverständlich und Billigmärkte bedienen die zunehmend prekären Lebensverhältnisse mit der Arbeit von prekär bezahlten Arbeitskräften aus einem anderen Land. Auch andere Filme, die neuerdings im Fernsehen gesendet werden, befassen sich mit den Billigmärkten. Diese Filme zeigen überdeutlich, wie heute Geld gemacht wird und wie heute Millionäre entstehen. Durch Massenverkauf und Billigproduktion jenseits von allem, was angeblich, laut Politikergeschwätz, die guten Sitten hier regeln würden. Wir müssen unsere Vorstellungswelt dabei erstmal ziemlich korrigieren. Wir glauben, dass die Bestückung der Motherboards von Computern oder Playern durchweg von Robotern erledigt wird. Nein, Menschen in China, Indien oder Thailand sind einfach billiger, die machen das. Wir glauben, dass die Leute davon leben können, die für die Supermärkte Gurken, Tomaten, Paprika und so weiter ernten und liefern. Nein, oft geht es da um ein völlig reduziertes Überleben, zum Beispiel illegaler Marokkaner oder legaler Bauern in Spanien, die gar keine Alternative mehr haben, als sich nach Gebot zu verkaufen. Wir glauben, dass die Klamotten, Videogeräte, Player und so weiter, die wir in Billigmärkten kaufen, ihre Hersteller wenigstens entsprechend ernähren können. Nein, viele haben keine Wohnung und keine Mittel, ihre Kinder adäquat zu versorgen und eine Lebenserwartung von 55 Jahren im Durchschnitt. Das alles ist in den Billigexportländern egal, weil es dort endlose Schlangen von Anwärterinnen auf den Arbeitsplatz gibt, die jeden Arbeiter sofort ersetzen können. Kein Wunder, dass die ärmsten Länder mit der größten Bevölkerungsdichte von den Konzernen am liebsten genutzt werden. Besonders die Sendung Die Kick-Story von der ARD und dem SWR hat die Doppelseitigkeit der Massenverwertung am Beispiel des Textilmarkts Kick gut ausrecherchiert. Auf der einen Seite hier in Deutschland werden Billiglöhne jenseits der Schmerzensgrenze bezahlt, zwischen 4,50 und 6,50 Euro unter Ausschaltung jedweder Arbeitsvertretung und unter miserabelsten Bedingungen. Und im Erzeugerland der Kleider, vor allem in Bangladesch, einem der ärmsten Länder, aber zugleich der weltweit zweitgrößte Lieferant für Billigklamotten, werden die arbeitenden Frauen wie Sklaven in Massenunterkünften gehalten und mit gerade mal 28 Euro im Monat entlohnt, für 6 mal 12 Arbeitsstunden pro Woche. Die Kleider werden dann vom deutschen Großhändler zum Beispiel für 2 Euro pro Stück von dem Unternehmer dort in Massen abgekauft und auf den Regalen von Kick für 9,99 Euro verkauft. Da bleibt was hängen. Und jeder wundert sich über die Billigpreise, auf denen die Billigarbeiter und Hartz-IV-Empfänger hierzulande wiederum absolut angewiesen sind.
Norddeutschland, eine Filiale des Textildiscounters Kick. Hier teste ich das Kick-Versprechen. Komplett einkleiden für unter 30 Euro.
So, also das ist wirklich unfassbar. Ich bin komplett eingekleidet, wirklich komplett eingekleidet. Für insgesamt 25,96 Euro. Ein paar Socken für 1 Euro. T-Shirt ist 1,99 Euro. Die Jeans, die haben gekostet 7,99 Euro. Und diese Strickjacke, die keinen schlechten Eindruck macht, 9,99 Euro. Und dann frage ich mich natürlich, wie machen die das so billig?
Die Antwort in meist legal, immer brutal. Böhnen bei Dortmund, die Kick-Zentrale in Kickrot. 1994 gegründet, heute ein Gigant. Keiner wächst schneller.
70 Laderampen für Container-LKWs. 72. Guck mal, da ist was los, ne?
Die Idee? Aldi für Klamotten, Textilien im Discount. Fast 3000 Filialen, praktisch jeden Tag eine neue. Umsatz 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Einer, der jahrelang mitgemacht hat und jetzt aus der Deckung kommt. Guido Hagelstede, ehemaliger Kick-Bezirksleiter.
Tag, Herr Hagelstede.
Tag, Herr Luttgart.
Er war Herr über 15 Filialen im Raum Bremen. Die kleinen Angestellten, so erzählt er, würden bei Kick bis zum Letzten ausgepresst.
Es wird wirklich an allen Ecken und Kanten gespart. Also angefangen vom Personal, was natürlich eines der höchsten Kostenstellen ist. Angefangen von den Gehältern bis hin zu Anzahl des Personals. Es gibt keine Müllabfuhr in den meisten Filialen. Die Mitarbeiter müssen ihren Müll mit nach Hause nehmen, weil die Müllabfuhr muss ja auch bezahlt werden.
Das war also Kick zu teuer.
Das war Kick zu teuer. Das ist der einzige Grund. Ja.
Wir haben Papiere von Kick, die den Eindruck erwecken, dass es bei Kick ein geradezu gespenstisches System des Misstrauens gab, der permanenten Kontrollen und Überwachungen.
Das ist richtig. Also wir waren angehalten als Bezirksleiter, mehrere Spät- und Frühkontrollen durchzuführen, dass man abends nach Feierabend irgendwo sich versteckt in der Nähe der Filiale auf einem Parkplatz oder das Auto um die Ecke parkt und dann eben wartet, bis die Mitarbeiter herauskommen, bis abgeschlossen wird und dann hat man sich dann eben zu erkennen gegeben. Ja, und machte dann mit den Mitarbeitern erstmal draußen vor der Tür eine Taschenkontrolle.
Also muss man schon eine gewisse Brutalität haben.
Man darf bei manchen Tätigkeiten nicht darüber nachdenken, was man da gerade tut. Man muss auf jeden Fall bereit sein, sich dem System anzupassen. Ansonsten hat man diesen Job ganz schnell nicht mehr.
Im malerischen Heppenheim an der Bergstraße treffe ich Ria Ehret. Jahrelang hatte sie hier die Kick-Filiale geleitet, für knapp 800 Euro netto im Monat. Mit ihren Kolleginnen überlegte sie, einen Betriebsrat zu bilden. Kick bestreitet jeden Zusammenhang, aber ein paar Tage später waren Frau Ehret und die anderen gefeuert. Die Manager aus der Kick-Zentrale hatten gleich eine komplette neue Mannschaft mitgebracht. Sie wussten nichts davon?
Nein, wir wussten nichts davon.
Wie waren so die Gefühle bei denen, die so gefeuert worden sind und gar nichts geahnt hat?
Ja, es hat also sehr viel Tränen gegeben. Sie waren also alle sehr geschockt. Auch ich war geschockt, weil wir einfach nicht, das hätten wir nie gedacht, ja, dass das sowas sein kann, dass man ein ganzes Team an einem Tage innerhalb von 2 Stunden rausschmeißt.
Nicht nur einzelne Extremausbeuter, wie sie schon bekannt geworden sind, zum Beispiel Kick, Lidl, H&M, Ikea oder Schlecker, betreiben Menschenschinderei. Auch andere, insgesamt über 150 Firmen, lassen zum Beispiel in den ärmsten Ländern der Welt von Frauen ihre Textilien nähen. Die Versklavung der Billigarbeiterinnen hat auch in China Hochkonjunktur. Der ARD-Film Hauptsache Billig hat dies ausgiebig dokumentiert.
Seit den 80er Jahren gibt es viele junge Arbeiterinnen, die vom Land in die Städte kommen, um dort Arbeit zu suchen. Sie haben in China einen speziellen Status. Wenn sie in die Städte kommen, heißt das nicht, dass sie das Recht haben, auch dort zu bleiben. Sie haben kein dauerhaftes Bleiberecht, selbst wenn sie das wollten. Sie sind auch weiterhin auf dem Land registriert. Und das bedeutet, wenn sie in der Stadt als Störenfriede auffallen, werden sie zurück in die Heimatorte geschickt, wann immer es den Beamten oder Offiziellen gefällt. Deswegen kann man sagen, dass sie in gewisser Weise Bürger zweiter Klasse sind.
Es gibt tausende solcher Fabriken mit Millionen Bürgern zweiter Klasse. Alle streng bewacht und alle haben in der Regel Wohnungen für ihre Belegschaft gleich auf dem eigenen Gelände. Die Schlafplätze in diesen Wohnsilos sind billig und begehrt. Für die Fabrikbesitzer ist das System optimal. Sie können einen Teil des Lohns gleich wieder einkassieren und haben ihre Leute permanent unter Aufsicht, fast wie in einer Kaserne. Bei Überproduktionen muss eben einfach so lange gearbeitet werden, bis der Auftrag erledigt ist. Durch diese enge Anbindung und die vielen Arbeitsstunden im Schichtbetrieb ist der Bewegungsradius der jungen Leute extrem eingeschränkt. Manche kommen die ganze Woche kaum vor die Tür, um sich vielleicht einmal nach anderen Jobangeboten umzusehen. Die Freizeit ist äußerst knapp und das hat System.
Sie sind 16 Jahre, es sind häufig junge Frauen, sie kommen vom Land, sie sind in der Stadt auf einmal, die Schulbildung ist mittelmäßig und die stehen jetzt einem Arbeitgeber gegenüber, der extrem autoritär ist und im Prinzip nicht nur die Kontrolle über ihren Arbeitsalltag hat, sondern auch über ihr Leben hat, also über eben auch, wie sie sich im Wohnheim bewegen. Und diese Regeln, die dort gemacht werden, gerade auch in den Fabriken, die sind sehr streng. Also es gibt immer wieder Fälle, wo wir sehen, dass es zum Beispiel Regeln darüber gibt, wie sie ihre Haare zu tragen haben, wie sie zu laufen haben und so weiter. Also das sind sehr autoritäre Fabrikregime letztendlich und die schüchtern ein.
Wir haben wieder Glück und dürfen uns eines der Wohnheime auf einem Fabrikgelände anschauen. Die Dagomei, was übersetzt arbeitende Schwestern heißt, leben auf solchen Zimmern jahrelang zusammen. Bis zu 12 Mädchen teilen sich einen Raum. An eine eigene Wohnung, selbst zusammen mit Kolleginnen, ist nicht zu denken. Das bleibt ein unbezahlbarer Traum. Privat ist lediglich der kleine Raum hinter dem Vorhang des Bettes.
Der Wert stellt nach wie vor das Verhältnis der Arbeitszeiten dar, das hier schon vor jedem Handel ungleich ist. Indem eine bestimmte Anzahl von Arbeiterinnen und Arbeiter in den armen Ländern in einem Monat zum Beispiel die 5- bis 10-fache Menge der Existenzmittel erarbeitet, wie sie die Lohnabhängigen in den reichen Ländern unter den Bedingungen ihrer Existenz benötigen, wird diesen Ländern auch die 5- bis 10-fache Menge des Produktwerts übereignet. Es ist daher auch schon im Gefälle der Billiglöhne viel Geld zu machen. Die Billigmärkte haben inzwischen eine nicht zu unterschätzende politische und wirtschaftliche Funktion, um auch hierzulande Billiglöhne und Verengung der Sozialleistungen zu betreiben. Ausbeutung ist international und beruht auf dem internationalen Handel mit Waren und Finanzwerten. Im Geld scheint das Ausbeutungsverhältnis zwar verschwunden, es tritt aber schnell wieder zutage, wenn mit Geld bezahlt wird, sei es im Tausch gegen Währung oder im Urlaub oder bei Aldi oder Ikea oder Lidl. Wir wundern uns während einer Krise, warum unser Geld nicht inflationiert. Es ist ganz einfach. Wir inflationieren lediglich das Geld der anderen, indem wir ihre Waren geradezu aufsaugen und damit unsere Geldwerte wieder decken. Die Menschen sind in der Verwertungsfalle, weil die Verwertung ihre Lebensgrundlage, ihre Subsistenz zu ihrer Lebenspflicht, zur allgemeinen Bedingung des Überlebens gemacht und ihre wirklichen Lebenszusammenhänge isoliert, Arbeit und Bedürfnis weltweit getrennt und delokalisiert hat. Solches Kapital besticht die Regierungen und Mächtigen und befördert deren offene oder verdeckte Korruption in den Ländern, Regionen und Kommunen, nicht weil es ihre Entwicklung mit wirtschaftlichem Vorschuss befördert, sondern indem es ihre Ohnmacht für Wertimporte nutzt, ihre Arbeitskraft, die Reproduktions- und Produktivkraft dieser Länder entzieht und damit deren Ohnmacht vertieft und den Menschen jede Perspektive raubt. Kurz, indem es ihre Lebensverhältnisse in die Verschuldung treibt, sie feudalisiert. In der Kritik an diesem Gesamtzusammenhang endet auch der Film Let's Make Money.
Wenn wir so weitermachen, dann kommen neue Selektionsmechanismen. Selektionsmechanismen zwischen Staaten, zwischen Rassen, zwischen Religionen, zwischen berechtigten Menschen, zwischen unberechtigten, zwischen wertvollen und nicht wertvollen Menschen. Dann wird der monetäre Wert des Menschen irgendwann in den Vordergrund geschoben. Beginnt ein neues Zeitalter der Barbarei. Das ist unausweichlich.
So, das war's dann wieder für heute. Wie immer könnt ihr diese Sendung auf der Kulturkritik.net lesen oder nochmal hören. Am zweiten Freitag im September geht's dann um die Globalisierung der Kommunen. Hoffentlich seid ihr dann auch wieder dabei. Also bis denn. Tschüss.